Made in Germany, der Whisky Podcast mit
Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und zusammen
mit mir, dem Marc von Alles rund um Whisky. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt für unsere aktuelle Episode, denn heute gibt es natürlich wieder ganz, ganz viele Neuheiten. Wir haben aber auch einen weiteren, also nach der letzten Episode, einen weiteren unabhängigen Abfüller bei uns. Es wird interessant. Als Logo gibt es einen Dackel und wir beschäftigen uns mit der Möglichkeit, 160 Brennereien aus Deutschland in einer Tube zu vereinen, in einer Flasche zu vereinen. Und wir haben Thomas bei uns, der für uns heute das Gesicht und die Stimme hinter Malts of Germany ist. Das wird ganz spannend, weil auch dort gibt es ja große Pläne und mittlerweile schon zwei Batches mit leckeren Flaschen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was wir alles erfahren werden. Vorher aber gibt es noch ein bisschen Werbung und dann gibt es die Neuheiten.
Hallo Leute, hier ist wieder euer Thomas aus dem Sauerland von der Thousand Mountains German Whisky Distillery. Wir wünschen euch bei der heutigen Folge Made in Germany, der Whisky Podcast mit Marc und Jason, viel Spaß und wünschen euch bei dem Thema noch viel mehr Spaß. Da wird nämlich Malts of Germany vorgestellt. Und den beiden Profis am Mikrofon wünschen wir weiterhin viel Erfolg.
Gut, hier nun bei Folge 30, Marc. Wir haben es gar nicht gefeiert. Wow. 30 Episoden, 30 Folgen haben wir schon hier miteinander das hier gemacht. Und da freue ich mich, dass wir hier ein paar verschiedene altbekannte Gesichter wie immer dabei haben, aber doch ein paar Leute, die zum ersten Mal dabei sind. Wir fangen mit Betts an, schon ein paar Mal dabei. Ein Single Malt Whisky aus dem Ex-Isle Cask Strength. 65,7% kostet knapp 70 Euro. Die ersten 4 Jahre reifte diese Bet Single Malt Whisky in ein Ex-Eile-Fass. Und danach lag diese Whisky dann für weitere 2 Jahre in ein PX Sherry Cask. Mensch, man passt, alles passt noch niemals auf ein Label, oder? Ex-Eile, PX Sherry Cask, bababa.
Definitiv, aber Betz hat ja schöne große Flaschen mit großen Etiketten. Also ich denke, die schaffen das schon. Ich habe noch was, was auch für mich neu ist, und zwar der Erz Number One oder Nummer 1, Whisky Edition 2024, halber Liter mit 43 Volumenprozente für 59,90. Ein 100% handgemachter Whisky aus dem Erzgebirge wurde in amerikanischen Weißeichenfässern gereift und ist auf 1550 Flaschen limitiert. Ja, die Story dahinter ist, seit 2016 brennt Lautergold, die Brennerei Lautergold, einen eigenen Whisky und ist damit die älteste Whisky-Distillerie aus dem Erzgebirge. Unter dem Namen Erz Number One bringt Lautergold immer wieder neue Editionen raus und somit jetzt die Edition 2024.
Genau, sogar Edition Nummer 3, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, ja, gut, habe ich auch entdeckt. Danke an Basil, unser Whisky-Babs, der immer wieder Sachen hier einfach mal rausgrabt und sagt, hey, das kennt ihr noch nicht.
Absolut. Und du hast noch was vom Veranstalter des Festivals des Deutschen Whiskys, was ja direkt vor der Tür steht.
Ja, Stonewood, Dra, Doublewood, 2 Bavarian, Single Malt Whisky, Family Stock Edition Nummer 3. Puh, das ist ganz schön die Information schon wieder. 0,7 Liter, wir haben 49%, das ist auch fast stärker bei denen. Und 89 Euro. Fass Nummer 1 war ein Heavily Toasted amerikanische Weißeiche für 5 Jahre. Und das zweite Fass war ein Barbados Rumfass für weitere 3 Jahre. Also zuerst amerikanische Weißeiche und danach weitergereift, gefinisht für 3 Jahre ein Rumfass. Also 8 Jahre alte Whisky von Stonewood ist bestimmt lecker, muss ich mal vielleicht teilen, wer weiß.
Also bevor wir hier jetzt ausklappbare Etiketten brauchen, habe ich mal was, das in Kürze wirklich zu erzählen ist, und zwar Begemann Whisky. Auch mal wieder was Neues, was wir, glaube ich, noch nie vorgestellt haben. Eichenschild, 0,5 Liter, 40 Volumenprozente, 52,50 für die Flasche. 5 Jahre ist dieser Single Malt in einem, man höre und staune, Eichenfass gereift. Das sind die Informationen, die wir haben.
Manchmal sind sehr gute, tolle Informationen, manchmal sehr vage, generisch fast, ja. Gut. So, was in der letzten Zeit fast jeden Monat denn kam, war unser lieber Freund Achim vom Heiligen Bergfeld. Und da war Fass Nummer 1 Und ich habe irgendwie, wieso Fass Nummer 1? Ich habe tatsächlich Kontakt mit Achim aufgenommen, denn da steht es dann dort, ein exclusively first fill. Und da haben wir jetzt unser Portweinfass, 0,5 Liter, 57,7% für 94 Euro. Das heißt, genau 94. Normalerweise sind die 79 Euro. Wieso 94? Weil das ist für einen Zigarrenladen dort in München. Der Zechbauer Münchner Zigarrenladen hat eine extra Einzelfassabfüllung dort rausgebracht, hat Fass Nummer 1 bekommen, was ich total cool finde. Gibt es 438 Flaschen denn davon, wurde im August 2000 denn dort gebrannt, wurde im März 2024 abgefüllt. Und ja, guck mal an, wir haben Einzelfassabfüllung für einzelne Läden in Deutschland schon von Heiligenbergfeld. Finde ich gut.
Ja. Und ich habe was von Rose Valley Single Malt Whisky, nämlich Madeira Cask Nummer 10, in 0,5 Liter abgefüllt, 53,85 Volumenprozente.
Ja,
für 59 Euro, also 59,00 Euro, müsste man dann richtig sagen. Der Single Malt Whisky Cask Nummer 10 stammt aus einer Einzelfassabfüllung. Er ist nicht kühlfiltriert und enthält keine künstlichen Farbstoffe. Es handelt sich hierbei um eine Vollreifung, kein Finish, und der Whisky durfte für 4 Jahre in ein portugiesisches Madeira-Fass aus französischer Eiche einziehen, und das Fass war vorher 10 Jahre mit Madeira belegt. Die Flaschen sind in Fassstärke abgefüllt, handnummeriert, und die letzte Nummer war die 512. 512 Flaschen.
Ich finde die Information, dass mein Herz geht auf und sagt, ja, das will ich immer wissen. Ja, sie sagen sogar das Holzart, also französische Eiche. Ich finde es gut. Ja. Also Rose Valley, bravo, 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 was ihr da macht. So, wir haben eine Flasche, die du besser kennst als ich, aber ich fange trotzdem damit an. Harzer Martina. Nummer 5, also unser Suse steckt dahinter, aber nur zum Teil. Denn The Stillman.de, wie heißt der nochmal?
Ja.
Ich sehe sein Gesicht, sorry. ja, in Kooperation damit, er ist auch immer dabei in Erfurt bei Torone dann da. Und die haben vom Steinhauser Brigantia eine 6 Jahre alte Moscatel Fass abgefüllt. 0,5 Liter mit 54,1% Alkohol für sage und schreibe, finde ich echt cool, 49,90 Euro. Es war ein 300 Liter Cask aus Portugal, enthielt vorher weißen Moscatel. Es gibt davon aber nur 100 Flaschen extra für Suse mit abgefüllt hier. Du hast genau. Auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, ja?
Ich habe Werbung dafür gemacht, weil ich da ja ein Stück weit bisschen stolz drauf bin, weil das ist unsere Arbeit, Jason, unter anderem. Nachdem ich für alles rund um Whisky für die Facebook-Gruppe eine Abfüllung gemacht habe mit Brigantia und Suse zum ersten Mal dann doch sagen musste, Heidewitzka, so ein deutscher Whisky kann ja lecker sein. Sie war nämlich auch eine Verfechterin, die immer wieder gesagt hat, naja, das Deutsche ist schon okay, aber na, eine Flasche brauche ich da nicht.
Genau.
Jetzt hat sie sich 100 Flaschen davon zugelegt und hat direkt danach mit Brigantia Kontakt aufgenommen und hat ihre eigene Abfüllung gemacht. Da gab es bisher, es waren glaube ich alles Schweden, waren bisher alles Schweden, und hier mit der Nummer 5 dann einen deutschen Whisky abzufüllen. Stolz drauf, dass sie da ein Baby gefunden hat. Ich finde es einen super fairen Preis für einen sehr geilen Whisky. Habe ihn auch bei mir über sämtliche Kanäle schon vorgestellt. Schaut da gerne mal rein. Ich finde ihn lecker. Suse hat jetzt ein bisschen mehr Werbung bekommen wie die anderen, aber der ist wirklich lecker. Schaut rein.
Dann gehen wir zu etwas, wozu ich eine leichte Verbindung habe, nämlich der Metamalt Metal Train Whisky. 0,5 Liter, 40%, knapp 40 Euro. Metal Train ist der Name des Zuges, der immer wieder den Sonderzug mit dem legendären Wacken Open Air in Schleswig-Holstein da ankommt, nämlich in meine alte Heimat in Itzehoe. Und ab dort muss man aussteigen und mit dem Bus weiterfahren. So. Was wir hier haben, sind Fässern, gebrauchte schottische Whisky-Fässern und ein neues amerikanisches Whisky, Eichen-Whisky-Fass, sorry. Zwei Fässern zusammengetan. Metaman ist fast auch jeden Monat dabei, oder? Mit irgendeiner, ich sag mal, besonderer Label.
Absolut. Der Tobias ist ja auch kräftig auf den Metal-Festivals und mit den Metal-Bands irgendwie unterwegs und irgendwo auch liiert sozusagen und hat da schon einige Special Editions rausgebracht. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es nie eine Dixie-Klo-Edition gibt oder sowas, wenn dann alles durch ist, weil ja, die sind da sehr rührig. Es gibt schon sehr viel zum Thema Metal, zum Thema Musik. Das Schöne hierbei finde ich aber, dass die öfters mal auch nicht nur 0815 nehmen. Es gibt ja schon ein paar Kooperationen auf der ganzen Welt von irgendwelchen Stars, von irgendwelchen Bands, die sich dann Whisky abfüllen lassen. Hier bei Metal Malt gibt es aber schon immer irgendwo ja, das ein oder andere Besondere, um einen gewissen Unique Selling Point hervorzuheben. Und das finde ich schön. Das machen die ganz gut. Das ist nicht immer nur Einheitsbrei.
Okay. Ich habe eine Frage gestellt bei einem Video. Was sollte eine 10 Jahre alte Whisky kosten? Dann habe ich die Frage ein bisschen umgeformuliert. Was sollte eine 10 Jahre alte deutsche Whisky kosten? Da kamen natürlich ganz andere Antworten dabei raus. Wir haben vom Ellsburn der erste 10 Jahre alte Distillery Edition Core Range Produkt mit Batch Nummer 1 aus dem Jahr 2024. Wir haben eine 0,7 Liter Flasche, wir haben 48% und wir haben einen Preis von 132,90 €. Da drin wurden nur First Fill Sherry Fässern verwendet. Es gab nur 1000 Flaschen und das ist der erste jetzt hier mit diese berühmte 10 Jahre Altersangaben. Hat eine interessante blaue Kiste denn dort aus Holz, ist natürlich nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. Ich habe dann Glück gehabt, dass ich vor Ort in der Brennerei war, ein paar Wochen davor, und habe der 10 Jahre alte Dockside, was in Fassstärke war, gehabt. Der hat 17 € mehr gekostet, hat aber dafür Fassstärke, auch 10 Jahre alt. Und das war schon ein Brummer. Aber wir haben letzten Monat darüber gesprochen, über den Dark Side. Jetzt ist Batch Nummer 1 da raus. Was sagst du? Wie viel sollte ein 10 Jahre alte Single Malt aus Deutschland kosten?
Also ich weiß, was er in meinem Herz kosten sollte oder was er leider kosten muss.
Ja, kannst du beides erleben. Wenn in meinem Herzen würde ich sagen auch, also bis 89 € bin ich gerne bereit, wenn es wirklich so.
Genau.
Aber darüber hinaus,
Wenn wir so im Bereich Trink und erhöhte Trinkstärke unterwegs sind, würde ich auch sagen, wäre das so das Ziel, dort irgendwann mal anzukommen, das wäre schick. Leider aufgrund der Gegebenheiten ist es einfach so, dass in Deutschland die Produktion auch etwas teurer ist, die Lagerung etwas teurer in Anspruch oder den Anspruch dann an den Preis hat und wir da schauen müssen, dass wir in Deutschland halt auch irgendwo einen Ertrag erzeugen können. Ja, und somit kostet der Whisky dann ein bisschen mehr. Ich muss aber jetzt hierfür sagen, bei 132,90 € für einen 10-jährigen Ellsburn ist das wiederum ein eigentlich faires Pricing. Wenn ich mir die jüngeren Abfüllungen anschaue, die ja oft auch in dem Bereich oder ich weiß nicht, gibt es was drüber ist? Ich glaube, es gab schon was sogar drüber war. Ist das doch eigentlich ganz, ganz fair. Und schlussendlich muss jeder für sich entscheiden, ist es mir das wert oder nicht. Ich persönlich gebe ja auf die Jahreszahlen nicht mehr so viel, also schon bei den anderen Brennereien nicht, bei den New World Whiskys sowieso nicht. Und warum soll ich es dann in Deutschland? Ich weiß, dass natürlich die ganzen Brenner stolz sind, weil schlussendlich hat man immer auf diese klassischen 12 Jahre hingearbeitet, irgendwo einen handfesten Standard sich endlich seinen eigen nennen zu können. Das ist doch aber nicht wichtig. Wir haben ganz tolle junge deutsche Whiskys, die weitaus mehr können, wie manch anderer, der 12 oder sogar 18 Jahre alt ist. Herzlichen Glückwunsch, dass es den ersten 10 Jahre alten Ellsburn gibt. Und nicht böse gemeint, mir ist es fast egal.
Ja, alles gut, alles gut. Dann gehen wir weiter zu der zweiten Produkt, was natürlich hier Anne Buchholz hier mit rausgebracht hat. Sie ist jeden Monat mit irgendetwas vertreten. Unser Alrik, ein PX Quarter Cask. 2024 jetzt hier 0,55,1% für 134,50 Euro. Hier haben wir Malz, der nur über Buchen bzw. Erlenholz geräuchert wurde. Erstbefüllte PX Sherry Quarter Casks aus europäischer Eiche. Alles, was wir wollen, an hier an Kontakten da, an Informationen. Und durch diese 125 Liter circa Quarter Casks hat man mehr Zeit auch da, sich mit dem Holz in Kontakt zu verbringen und wurde exklusiv für Kirschimport hier abgefüllt und auf den Markt gebracht.
Sehr lecker. Ja. Weiermann, Double Cask Edition, 6 Jahre, 2022, 0,5 Liter, 43 Volumenprozente, 58,90 Euro. Und dieser Weiermann Double Cask Single Malt Whisky reifte für 6 Jahre in 2 ausgewählten Fässern. Zum einen kamen stark ausgekohlte Fässer aus europäischer Eiche zum Einsatz und zum anderen Sherryfässer.
Sehr, sehr und schön.
Die zweite Geschichte, die es gab, war der Weiermann Triple Cask Edition 2023, ebenfalls 0,5 Liter, ebenfalls 43 Volumenprozente, ebenfalls 58,90 und die Whisky-Kreation Triple Cask Edition reifte, ja, wie es der Name schon sagt, in 3 Fässern. Es kamen 2 Ex-Bourbon Casks und ein Ex-Isla Cask zum Einsatz.
Ich werde das erstmal verwirren. Double Cast sind schon, wir haben dann stark ausgekohlten europäische Eiche und verschiedene Sherryfässern. Aber jetzt bei Triple Cast sind buchstäblich nur 3 Fässer gewesen. Und zwar mal Bourbon, einmal Ex-Isla. Die sind jetzt aufgetaucht in einem bekannten großen Online-Shop. Und von da habe ich sie jetzt hier aufgenommen. Denn da haben sie, glaube ich, noch nie in unserem Podcast erwähnt, jetzt hier die beiden. So, von daher Weiermann 0,5. Kann man denn da tatsächlich mal verkosten, probieren. Das war es an Neuerscheinungen, ja?
Wer es nicht weiß, Weiermann ist einer der Hauptlieferanten, möchte ich jetzt schon fast sagen, hier in Deutschland für sämtliche Malze. Also die haben mit Sicherheit Zugriff und auch das Fachwissen für zumindest das Getreide.
Und nicht nur das, sondern die Leute, die dort arbeiten, sind Dozenten, hauptsächlich für verschiedene Ausbildungsstätten für die Distillateure deutschlandweit. Also die haben Kernkompetenz denn da. Und die muss ich auch nochmal hier vor der Kamera mit uns bringen. Ja? So.
Sehr gerne.
Ja. Gut, das war's. Wir werden gleich ein bisschen Werbung jetzt hier hören von Nine Springs. Und dann kommen wir zu unserem Hauptthema Malts of Germany.
Bis gleich.
Wir bei Nine Springs machen ein neues Fass auf und natürlich auch dieses Mal wieder ein ganz besonderes. Unser erster 10-jähriger Whisky kommt, vorgereift 7 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern und für weitere 3 Jahre kam er in ein wunderbares spanisches Pedro Ximénez Sherry-Fass von Casknolia. Hier schmeckt man nicht nur die Sonne Spaniens, sondern auch die unverwechselbare DNA von Nine Springs aus dem Eichsfeld. Diese neue Abfüllung wird ab Anfang Mai erhältlich sein und es gibt ihn limitiert in Fassstärke mit 57,9% und auf 46% Trinkstärke reduziert. Genießer und Sammler unserer Scharfenstein-Edition können sich bereits schon darauf freuen.
Von der Whisky-Weltburg Scharfenstein gehen wir ins Sauerland. Wir haben heute den Thomas bei uns, der in Person Malts of Germany für uns heute verkörpert, für euch vorstellen wird. Und ich bin ja richtig stolz drauf, dass wir euch jetzt endlich bei uns haben, dass wir über dieses geile Projekt reden können. Denn ich glaube, wir sind da mit einem Nenner unterwegs und haben ungefähr das gleiche Credo. Lieber Thomas, ein herzliches Willkommen bei uns in unserem Podcast und stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum haben wir dich als ja, das Gesicht, die Stimme für Malts of Germany heute bei uns?
Hi, ja, herzlich willkommen, also beziehungsweise für die Zuhörer und auch für euch beide. Danke, dass wir dabei sein können. Ich muss immer aufpassen, ob ich in der Mehrzahl reden werde oder Einzahl, weil wir ja eigentlich, ich bin stellvertretend für 5 Brennereien. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von der Sauerlander Edelbrennerei oder Thousand Mountains German Whiskey Distillery. Wir drei kennen uns auch schon mehrere Jährchen. Das ist dann eben die Sauerlander Edelbrennerei in Rüdenkallenhardt, wo wir dann mit dem McRaven irgendwie angefangen haben, was Whisky angeht, machen aber unsere Produkte schon seit über fast 25 Jahren. Und das ist auch eben ein kleiner Bauteil in Malts of Germany-Gefüge, weil die Brennereien, die da mitmachen, das ist inklusive unserer eine, haben immer eine schöne Geschichte dahinter. Und gepaart ist es eben mit Leidenschaft und dem Herz und auch mit einer langjährigen Freundschaft. Ich bin hier bei uns im Betrieb für Vertrieb, für Marketing zuständig, bin Teil der Geschäftsführung und bin auch sehr froh, als Quereinsteiger hier Fuß gefasst zu haben und habe natürlich an meiner Seite in Malts of Germany auch Kollegen, die teilweise wie der Gregor Schrammel aus dem Steinwald, jemanden, der in der 6. Generation schon eine Brennerei führt, die Steffi Klöckner, die ist auch dabei, sozusagen die Familie Klöckner aus dem Westerwald. Hans-Jürgen Philipp, so ist der kleinste von uns, der mit seinem Zingold Whisky macht auch sehr schöne Sachen. Und der Bernd Ebrecht, ne? Das ist unser Silberrücken, wie wir den immer schön liebevoll nennen, der ist auch dabei. Das hatten wir ein bisschen im Gespräch vorher so. Das ist auch wirklich so, dass ich persönlich bin stellvertretend für die 5 Brennereien, weil wir eigentlich in dem Punkt was ganz Neues schaffen wollten und auch wirklich austauschbar sind. Also das ist immer das Schöne und viele verstehen das nicht, aber es ist so, dass wir zwar Brennereien sind, die schon seit mehreren Jahren und Generationen auf dem Markt sind, aber wir sind immer noch keine Konkurrenten. Also wir sind alles Freunde und in dieser Geschichte wollten wir unsere Ressourcen zusammenpacken. Und ob ich jetzt hier sitze oder der Bernd hier sitzen würde oder die Steffi oder der Gregor oder der Hans-Jürgen, das hätte immer einen anderen Charme, ne? Besonders wenn Steffi als einzige Frau in der Runde, die ist auch bei uns die Nase, ne? Die ist auch natürlich für das Sensorische verantwortlich, mit dem Mundgefühl, da ist sie einfach unschlagbar. Aber da hat jeder seine Kernkompetenz. Heute bin ich da. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir uns 2, 3 Jahren wiedersehen, so bei neuen Geschichten, ist es ein anderer von uns hier. Oder ein ganz anderer, aber das kommt vielleicht später dazu, wenn wir ein bisschen näher auf das Thema eingehen, was wir eigentlich mit Malts of Germany bewirken wollen.
Was wir jetzt noch gar nicht so ganz genau wissen, das nehme ich jetzt ja einfach mal aus dem Mund, aus den Gedanken. Malts of Germany ist ein unabhängiger Abfüller, hinter dem aber in dem Fall deutsche Brennereien stecken oder Köpfe deutscher Brennereien, nur um das mal ganz kurz so noch ein bisschen zusammenzufassen. Und bei Malts of Germany soll es aber nicht nur Produkte eurer 5 Brennereien geben. Ihr möchtet das gesamte Bild Deutschlands irgendwo abbilden.
Das ist es, genau. Das ist auch wirklich diese 5 Köpfe, die dahinter sind. Das sind auch die Köpfe, die auch unglaublich geraucht haben, als wir uns zusammengesetzt haben. Weil insgesamt oder insgeheim hatte jeder von uns einmal die Idee, dass man den deutschen Whisky wirklich nach vorne bringen müsste mit ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Bewegung, weil wir einfach uns nicht verstecken brauchen. Und das ist für jeden Einzelnen immer sehr schwierig, angefangen bei den beschränkten Ressourcen, auch der Reichweite, die man hat, weil regional, lokal sind wir ja überall sehr stark, jeder für sich. Aber sobald es ein bisschen weiter weg ist, dann hat man entweder andere Brennereien, die dann so wiederum regional sehr stark sind, oder es fehlt einfach die Manpower. Und das war der Kerngedanke. Okay, es wäre doch schön, wenn man das da so die Ressourcen bündeln könnte, wenn man wirklich was zusammen aufbaut und nach vorne zusammengeht und das Thema deutschen Whisky bringt. Und dann sitzt du da zu 5 und sagst, ja, das ist schon klar, wir sind 5 Brennereien, wir möchten aber in die Richtung unabhängiger Abfüller, aber irgendwie muss das angefangen werden, ja, und irgendeiner muss den Anfang machen. Das bedeutet, das ist natürlich ein zweiseitiges Schwert, dass das so eigentlich ja nicht unabhängig ist, weil es ja doch 5 Brennereien sind, aber das ist nur im ersten Schritt. Da haben wir uns auch mit vielen Agenturen oder mit vielen Beratern so ausgetauscht, wie sinnvoll ist das? Wie will man den Kunden oder den Käufer oder den Konsumenten nicht verwirren? Ja, da war es, okay, was seid ihr denn? Seid ihr jetzt eine Brennerei oder seid ihr 5 Brennereien? Auch in der Darstellung. Am Anfang haben die Leute das gar nicht verstanden. Sind das jetzt 5 verschiedene Whiskys oder ist das jetzt ein Whisky oder tut jede Brennerei zu jeder Abfüllung irgendwas Besonderes? Und, ne? Und das sind so Punkte, an denen wir uns sozusagen herangetastet haben und gesagt haben, es ist wichtig, dass es rauskommt, dass das Ziel auf kurz und lang ist, dass wir als unabhängiger Abfüller wahrgenommen werden. Aktuell in der ersten Batch sind wir nur 5, in der zweiten Batch sind wir auch nur 5 sozusagen rausgebracht worden. Das ist jetzt ganz frisch die Batch, die haben wir auf der ProWine im März präsentiert, aber da sind auch jetzt nur noch in Anführungsstrichen die 5 Brennereien, die ihre Abfüllung rausgebracht haben. Aber der große Clou ist, dass es im Laufe der Zeit gar nicht mehr sichtbar wird, wer eigentlich Malts of Germany ist, weil die Marke im Vordergrund stehen soll. Es ist das Ziel, dass man mit anderen Brennereien zusammenkommt, sich austauscht und auch wirklich das Schöne ist, vom Brenner zu Brenner auf Augenhöhe begegnet und sagt, guck mal, wir haben hier etwas geschaffen, eine Marke, wir möchten gerne, dass wir zusammen irgendwie ein Fass von dir oder zwei Fässer abfüllen, unter Malts of Germany verkaufen. Du hast den Mehrwert der Marke, das ist eine sehr starke Marke vom Namen her. Ich persönlich so out of the box war echt ein bisschen überrascht, dass diese Marke noch nicht geschützt war, als wir die beantragt haben. Und dementsprechend hoffen wir, dass wir irgendwann mal auch dadurch, dass wir auch sehr gute Kontakte durch den VDW auch zu vielen Brennern haben, aber uns nicht auf den VDW nur konzentrieren möchten, sondern es gibt ja in Deutschland 160 Brennereien und theoretisch kann jede Brennerei, die Lust hat, bei uns als Mods of Germany auftauchen. Und dann wird es irgendwann mal eine Karte sein von Deutschland mit ganz vielen kleinen Nadelstichen, wo man sagt, so diese Brennerei hat sozusagen bei Mods of Germany mitgemacht und ist Teil davon. Am Anfang muss man die Leute auch überzeugen. Das ist ja auch Kollegen, die sagen, ja, was habt ihr denn davor? Also für uns war das auch wirklich gar nicht so unspannend, sozusagen in der VDW-Jahreshauptversammlung zu sagen, Freunde, wir haben jetzt das sozusagen gegründet und würden gerne das machen, weil auf der einen Seite hast du natürlich deine Kollegen, die dann manchmal denken, ach, wieso sind wir auch nicht dabei von Anfang an? Und auf der anderen Seite denken vielleicht manche, ah, das ist ja gar nicht so eine tolle Idee.
Also dein erster Batch waren die ersten 5 Brennereien und dein zweites Batch sind
ist auch wieder die 5.
Genau. Also das heißt, bei Batch 3 war der Appell jetzt hier, spätestens, kommt mal auf den Malts of Germany zu, vielleicht könnt ihr auch denn mit dabei sein bei Batch 3.
Das war eine klare Entscheidung, dass die Leute wissen, was das überhaupt ist. Und jetzt hoffen wir, dass es eigentlich auch durch, ihr seid auch ein großer Multiplikator, wenn man die Leute erreicht und die Leute verstehen, was Malts of Germany eigentlich bewirken möchte, dass man dann wirklich auch die Fühler rausstecken möchte. Und ich bin mal einfach selber gespannt. Wir haben natürlich ein paar Kollegen, ein paar Favoriten, die sich so von Anfang an einfach so gesagt haben, ey, geile Sache, wir möchten da mit dabei sein. Aber das ist natürlich noch unter Verschluss, weil das ist auch so ein Auswahlkriterium von uns. Uns ist eben wichtig, dass wir wirklich zu 5 da sitzen und entscheiden, ist das jetzt ein Produkt, was unter Malts of Germany auch rausgebracht werden kann, weil wir möchten eben einen Querschnitt und sozusagen das wahre Gesicht des deutschen Whiskys zeigen. Und das ist exorbitant gut. Ja?
Wenn ihr jetzt so eine Abfüllung dann oder ein Batch kreiert, auch für die Zukunft, das heißt, ihr verkostet gemeinsam und entscheidet dann auch gemeinsam, also die Gründerväter und Gründermütter in dem Fall, um Steffi hier nicht zu vergessen, entscheiden dann und sagen, okay, das geht in dieses
Batch Nummer 3, genau. Das wird das Ziel sein. Das ist auch gar nicht so einfach, weil ihr kennt es ja selber, das muss auch ein bisschen passen. Das darf auch kein buntes Sammelsurium sein von Fässern, die dann nicht zueinander passen. Das ist ja immer eine sensorische, gustatorische Reise, die wir auch zeigen möchten, die womöglich die Whiskys aufeinander aufbauen, sensorisch, nicht von der Qualität. Man kann jetzt nicht sagen, dass der erste Whisky in der Batch der schlechteste ist und der letzte der beste, aber es muss zumindest von der Sensorik, wenn nicht alleine durch den Alkoholgehalt, aufeinander aufgebaut sein. Und das ist gar nicht so einfach.
Okay, das heißt, ihr habt schon das Bestreben, dass ein Batch in sich stimmig funktioniert und nicht nur, lass uns mal die 5 Stück auswählen und dann passt es dann schon, sondern da steckt noch ein tieferer Gedanke hinter.
Ja, definitiv. Definitiv, weil uns ist die Qualität wirklich. Wir möchten auch im Inland, in Deutschland natürlich bekannt werden, aber durch die Marke und auch durch die Wahl Malts of Germany ist es natürlich auch spannend fürs Ausland, für den Export. Und da möchte man natürlich auch wirklich die Leute begeistern von außen, die nicht so viel Erfahrung haben, die dann sagen, ey, deutscher Whisky, der ist locker vergleichbar mit allen anderen Ländern, die bis jetzt Whisky produziert haben. Das ist eben nicht mehr dieser Rising Star oder dieser Underdog, sondern da hat was. Und deswegen muss es passen in die Batch alleine. Und da haben wir natürlich wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, die Steffi, die ist da rigoros. Ne? Also die ist auch knallhart zu den eigenen. Wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht. Ne? Und die Qual ist ja immer, da sind ja auch Abfüllungen und das Ziel ist, dass es eben auch keine Standardabfüllungen sind. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel würde ich nie einen McGraven präsentieren wollen, weil brauche ich nicht. Das bringt Malts of Germany nicht. Ne? Also sind wir dann auch darauf angewiesen oder möchten unseren Kollegen und an uns selber auch die Anforderung stellen, das sind bestenfalls 1-2 besondere Fässer, die so vielleicht sogar im Verkauf nicht vorhanden sind, die auch einen Mehrwert für den Kunden haben, dass er da eben nicht sich entscheiden muss, kaufe ich jetzt bei Malts of Germany oder bei der Brennerei selbst, aber bestenfalls gibt es diese Abfüllung nur bei Malts of Germany.
Der Thomas nimmt mir immer, wenn ich gerade die aktuelle Frage habe, nimmt er mir die
Nein.
Antwort schon fast vorweg. Ein Marketing-Genie sondersgleichen,
Absolut. Ja, das
oder,
wussten wir
Jason?
schon vorher.
Nee, Thomas. Thomas, ich wollte nochmal darauf genau eingehen. Habt ihr vor, mit Malts of Germany einfach nur zu zeigen, was die Brennerei kann, so eine Art, das ist eine Vorstellung von Brennerei XY und wir haben das ausgesucht oder eben das, was du jetzt schon fast vorweggenommen hast, es darf auch mal so ein Ausreißerfass sein, eines, was vielleicht nicht ganz zu 100% typisch ist oder was in irgendeine besondere Richtung einfach ein tolles Aroma mitbringt und einen tollen Peak einfach aufzeigt, um auch mal eine andere Facette zu zeigen, wie vielleicht eine Core Range, die es schon gibt von der Brennerei.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist, da gibt es keine entscheidende Aussage zu, weil zum Beispiel bei der Batch Nummer 1 war uns das wichtig und ist uns auch gelungen, dass man so die besonderen Charakteristika einer Brennerei in dem Whisky widerspiegelt. Ne, dass man so versucht hat, wirklich auch Batches oder beziehungsweise das Fass auszusuchen, um so ein bisschen das Gesicht der Brennerei, die den Whisky rausgebracht hat, wiederzuspiegeln. Heißt bedeutet aber nicht, dass es bei der dritten Batch oder bei der vierten Batch anders sein wird. Das heißt, wenn wir irgendwie gerade eine Auswahl haben an tollen Peaty-Whiskys, dann werden wir das auch veröffentlichen. Und das ist auch immer so eine Geschichte, was möchte dann, weil das soll ja auf Augenhöhe und auf Kollegialschaft aufbauen. Das bedeutet, der Brenner, die Brennerei an sich darf immer entscheiden, wie möchte sie sozusagen das Werkzeug, nichts anderes sind wir eine Plattform, Malts of Germany nutzen, um sich darzustellen.
Okay.
Ob es jetzt crazy Finishes sein werden oder eben der Brenner sagt, ich habe dieses Fass und das möchte ich, ne, weil ihr habt so eine Reichweite und ich möchte, dass die Leute erstmal damit sozusagen in Berührung kommen, ist machbar, muss dann, da sind so viele Faktoren, das muss dann eigentlich in die Batch passen, ne, das muss auch von der Qualität passen, das muss auch vom Zeitpunkt her passen. Das sind alles Punkte, also wenn und ah, du siehst, ich versuche es auch gerade ein bisschen mysteriös zu machen, damit man auch immer so Bock hat, weil ich glaube, jede Batch wird immer was Neues auf den Tisch bringen.
Es soll aber immer so sein, dass im Prinzip ein fertiger Whisky von euch dann zu den Batches gesucht wird. Oder gibt es wirklich dann auch schon so, wie, sag mal, die schottischen Kollegen das
Ja.
vielleicht machen, dass man ein Warehouse macht und sagt, okay, verkauf mir mal Fass XY für Malts of Germany und das kommt dann in X Jahren raus, wenn ihr dann halt entscheidet, dass es das
Ich bin
sein
da
soll.
vorsichtig in der Aussage, in der Antwort der Frage, weil die ist auch berechtigt. Sagt niemals nie. Also ich sag mal so, es ist aktuell nicht geplant, aber wo die Reise hingeht, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Das ist ja das, was wir uns sozusagen, wir wollen diesen Zwischenschritt machen, dadurch, dass wir als Brennereien andere Brennereien, die man persönlich kennt, mit ins Boot holen, haben wir so diese Entwicklung von der Lagerung in einem eigenen Warehouse, womöglich mit einem eigenen Finish, in die Verantwortung der, naja, uns anbietenden Brennerei gelegt. Das heißt, wir würden sozusagen dann diese Entscheidung, die man als unabhängiger Abfüller hat, der Brennerei überlassen und sagen so, okay, was ist denn eigentlich das Produkt, was du glaubst, unter Malts of Germany passen würde. Also ob wir das dann kaufen, lagern und dann irgendwie selber gestalten, diesen Punkt haben wir so vorerst in die Hände der Brennerei gelegt, dass die sich da sozusagen mit verwirklichen kann. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, was in 10 Jahren, ne, passiert, das
Also,
wissen wir nicht.
ich würde mich drauf freuen. Ich kann nur sagen, aus vergangener Erfahrung, wann war denn das? Ich glaube, letztes Jahr habe ich mit Schliers und Brigantia die Lakeside Editions verkosten dürfen. Und da gab es ja einen Schliers, der am Bodensee gelagert wurde und einen Brigantia, der am Schliersee gelagert wurde. Und tatsächlich war es so, dass im Tasting eigentlich die in den fremden Lagerhäusern gelagerten Whiskys am besten abgeschnitten haben bei uns im Tasting. Also es war
Wusstet ihr
interessant.
das?
Bitte?
Also wusstet ihr denn, welcher Whisky im Glas war? War das eine Blindverkostung oder?
Nee, es war tatsächlich so, dass es gesagt wurde. Es ging dann nur, die Finishes an sich oder beziehungsweise die Reifeorte wurden dann nach und nach eben so noch bekannt gegeben. Und wir hatten eben das Glück, einmal den Schliers direkt vom Schliersee gereift und den Schliers, der am Bodensee gereift wurde. Und somit konnte man das gegenverkosten, was allein ja, die örtlichen Gegebenheiten des Lagerhauses
Ich
ausmachen.
liebe
Und
sowas.
Vielleicht würde ja Malts of Germany dann genau solche ja, phänomenalen Reifungen an den Tag bringen, dass vielleicht der Whisky von der Nordsee am Bodensee wahnsinnig gut reift. Oder
also ich sage jetzt nicht, dass ich mir diesen Gedanken aufschreibe.
Nein,
das stimmt
nicht. Nein.
Ach, Scheiße, das ist ja ein Video auch für
YouTube. Ja, genau.
Nein, aber es ist eine geile Idee eigentlich, klar. Das sind so spannend, also das hat so viel, also das ist ja das Schöne, das hat so viel Power. Man kann ja so vieles machen. Und das ist ja auch so das Schöne, weil es eben ja doch nur wir fünf sind, da sind die Wege sehr kurz und die Leute, die mit uns Bock haben zu arbeiten, da werden die Wege auch nicht länger. Und ne, was da so alles für Potenzial drin steckt, das wissen wir selber noch nicht. Aktuell haben wir noch sehr viel damit zu tun. Das ist immer das ist wirklich das Spannende. Wir sind ja fünf erfahrene Brennereien, die schon länger auf dem Markt sind, aber so eine neue Firma zu gründen, auch die Marke aus dem Boden zu stampfen, also wirklich inklusive sich einzuschließen, was Wochenende mit einer Marketingagentur und Workshop zu gestalten, sozusagen zu herauszufinden, wie können wir ein Packaging auch in die Welt setzen, was vielleicht sich auf kurz oder lang auch wirklich etabliert in dem direkten Vergleich zu Amerikanern, Kanadiern, Taiwanesen, Japanern, auch von dem Look and Feel, dass dann irgendwann mal wirklich so ein Signature German Whisky Style irgendwie erkennbar wird. Das war schon sehr spannend. Und dann den ganzen Rattenschwanz danach, ob es jetzt Warenwirtschaft ist, das ist ja auch immer spannend, wo findet die Buchhaltung statt, wo ist die Logistik, wer kümmert sich fürs Marketing, wer ist für Vertrieb. Jeder für sich ist stark, aber jetzt hat man da auf jeden Fall ganz andere Herausforderungen. Und schön ist, dass wir alle fünf sozusagen als gleichberechtigte Gesellschafter auch immer das gleiche Votum haben und dementsprechend, das ist dann immer unterhaltsam, wenn die fünf Köpfe zusammenkommen und Entscheidungen treffen müssen.
Jetzt gehen wir vielleicht mal direkt noch in dein Ressort so ein bisschen rein. Mich würde interessieren, also wer von unseren Zuhörern, Zuschauern die Produkte noch nicht kennt, wir haben eine ja relativ simple Flasche, doch ein neues, aber neues Design. Und dann haben wir ein schickes Etikett in weiß gehalten, nicht wirklich extrem auffällig, haben das kleine Logo oben, haben den Dackel Max, euer Maskottchen im Prinzip mit drauf. Und wir haben definitiv auf den Flaschen dann auch jeweils die Angaben zur Brennerei. Wir haben die Fassart, wir haben Volumenprozente. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine sehr transparente Geschichte. Also man weiß, was man kauft, der Kunde weiß, was er bekommt. Und es steht eigentlich der Whisky im Vordergrund. Es gibt ja aber noch eine Idee, eine Neuerung, wie ihr ein kleines bisschen dann die Abfüllung unterscheiden wollt, farblich. Da greife ich mal vor, weil wir zwei uns da ja schon mal unterhalten hatten. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen, weil es geht mir natürlich immer drum, ich habe so die Käufersicht. Wichtig ist für mich, dass die Zuhörer und Zuschauer heute auch erfahren, das Etikett muss man lesen. Wenn ihr irgendwo in den Shop reinlauft und sagt, da steht die Flasche mit dem weißen Etikett von Malts of Germany, dann ist das nicht unbedingt zwingend der, den ihr vor einem halben Jahr verkostet habt. Also ihr müsst euch das Produkt anschauen und schauen, ob das ja was Neues ist oder ob ihr den schon kennt.
Genau. Also es ist wirklich so, dass wir, als wir diese Marke erfunden haben, und dann haben wir gesagt, okay, man hat sich auseinandergesetzt, wie soll das Etikett ausschauen? Uns war eben wichtig, dass dieses Plain, diese klare Linie sozusagen zu finden ist. Das ist so eine Mixtur aus der Idee, das geht so, ja, kein japanischer Style, aber uns hat es schon sehr beeindruckt, ne, weil das war im Vergleich, aber auf gar keinen Fall wollten wir in Richtung so Jim Beam, so Western Style, ne, wenn man sich die Etiketten anguckt, dass jedes Land hat ja wirklich so Signature, wo man so erkennt, okay, vom Weiten schon, das ist jetzt irgendwie gehört zu einem bestimmten Land. Wir wollten was Eigenständiges haben. Also die Flasche ist, das Geile ist, die heißt auch Barrel, die war relativ neu, als wir uns dafür entschieden haben. Die ist ein bisschen konisch. Auch recyceltes Glas war uns ganz wichtig, dass wir das Thema Nachhaltigkeit aufnehmen. Genauso wie der Korken ist nachhaltig. Das Etikett hat eine Prägung. Wir haben uns überlegt, okay, wir möchten auch ein bisschen die Trinkkultur in Deutsch für den deutschen Whisky ein bisschen mitgestalten. Und Slansche ist ganz schön, aber wir machen deutschen Whisky. Und da haben wir gesagt, okay, wie macht man, was könnten wir so etablieren, wenn wir zusammen sitzen, wir sitzen als Freunde und wenn wir anstoßen, können wir einfach mal Cheers to Friendship, auf die Freundschaft anstoßen. Und das ist etwas, was auch mit inkludiert ist in das Logo. Es ist ein geprägtes Logo, das sieht so ein bisschen, deswegen die Haptik ist sehr wichtig. Die Batch Nummer 1 sah, ich bin ganz ehrlich, digital besser aus, als hinterher im Druck eigentlich erkennbar, weil wenn du als Hersteller selber Probleme hast zu erkennen, was das für ein Whisky ist, den du gerade in der Hand hast, oder du musst da mit 2-3 Sekunden drauf gucken, dann weißt du, okay, du hast das Etikett entworfen und wenn du schon brauchst, dann wie soll das eben der, ne, der Käufer finden? Deswegen haben wir jetzt die Batch Nummer 2 rausgebracht. Da haben wir auch die Brennerei ein bisschen prominenter auf dem Etikett gestellt. Und das, was du gerade angesprochen hast, wir haben uns auf ein Farbcode geeinigt. Ich bin ganz großer Freund von Farbcodes. Ich liebe Farbverläufe. Ich liebe sozusagen am besten irgendwann mal, das wäre ja mein Traum, so eine Malts of Germany-Reihe, wo man die wirklich, ne, irgendwann mal 16 Flaschen nebeneinander mit verschiedenen Regenbogenfarben, einmal jede Farbe anders so irgendwie nebeneinander gestellt haben kann. Aber das sind die Punkte, wo wir einfach ans Etikett gegangen sind. Max, der Dackel, oder mittlerweile Toni, muss ich sagen. Max ist leider verstorben, aber zum Glück hat Bernd wieder einen neuen Dackel, der heißt Toni. Ist sozusagen, jede Farbe hat eine eigene, jede Brennerei eine eigene Farbe gekriegt. Der Dackel ist farblich unterschiedlich und ganz wichtig, die Tubes alleine selbst auch haben ein viel besser sichtbares Etikett auf der Tube, also ist schwarz unterlegt, mit weißer Schrift kann man sehr gut erkennen und die wichtigsten Informationen sind einfach drauf. Das ist die Batch Nummer 2, das ist der Punkt, den du meintest, man muss es durchlesen. Die Anzahl der Flaschen, das sind ja alles limitierte Abfüllungen. Ich habe jetzt gerade meine in der Hand, da haben wir 588 Flaschen in der Batch Nummer 2. Das Alter ist drauf, war auch so ein Gespräch, wollen wir das Alter draufschreiben? Ja, nein, steht aber drauf, 5 Jahre alt. Und ganz wichtig, weil das sind ja die Fragen, das ist ja das Schöne, man muss am besten ein Produkt haben, was selbsterklärend ist. Und das war beim Whisky sehr schwierig. Aber wir haben dann versucht, so viele Möglichkeiten, wo das noch immer noch gut aussieht, draufzupacken. Also das bedeutet, wie das Fass oder wie der Whisky gereift ist, was für eine Fassreifung vorhanden ist und kleine Tasting Notes drauf. Und sozusagen im Gesamtbild ist das eigentlich alles, was man als Konsument, Käufer braucht, um sich mit dem Produkt das allererste Mal in auseinanderzusetzen. Um dann hinterher in Ruhe genussvoll zu probieren. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, wir dann immer wieder, wenn wir dann Kollegen dazukommen und eine neue Farbe dazukommt und dann irgendwann mal wirklich so ein Farbspiel ist, ne, über die verschiedenen Farbebenen. Das war gar nicht so schwierig, wie ich dachte, dass man sich sehr schnell all die auf die Farben geeinigt hat. Ne? Aber das war bei uns ganz klar wegen dem Rotwein. Wir sind ja sozusagen für die Rotweinlagerung, haben wir so ein kleines Bordeaux-Rot genommen. Syngold ein bisschen gelb, Stonewood so leichtes bräunliches Grau, ne? Wegen Steinwald. Fading Hill ein schönes Orange. Und dann ein Springs. Bernd hat sich für Grün entschieden. Bernd ist ja ein alter Jäger, das passt ja dann.
Wenn wir von den Abfüllungen sprechen, sprechen wir dann immer von einem Fass? Also ist das alles Single Cask?
Nicht immer. Teilweise 2, teilweise 3 Fässer. Ne? Das ist dann immer das, was gerade jemand hat.
Das heißt, ihr passt das so an, dass die Kundschaft auch wirklich ein Batch sich kaufen kann und nicht die Nummer 1 gibt es nur 60 Flaschen, die Nummer 5 gibt es dafür dann 800 Flaschen. Und
Röhre. Genau, das ist tatsächlich ein bisschen eine Geschichte, die man so nicht, da haben wir doch keine Lösung. Das ist auch schwer einzuschätzen, weil du weißt nie, welche Brennerei am besten sozusagen ankommt bei dem Kunden. Preislich tut sich da nicht viel, aber zum Beispiel beim Gregor hatte bei der Batch Nummer 1, ich meine 1400 Flaschen abgefüllt. Und wir anderen sind jetzt sozusagen, waren gezwungen, schon die Batch Nummer 2 aufzulegen, aber er hat noch genug Flaschen davon, weil er fast das Doppelte von allen anderen hatte. Dementsprechend ist in der Batch Nummer 2 immer noch die Batch Nummer 1 von Stonewood. Wenn die mal ausverkauft ist, würde er nachlegen. Also es wird immer sozusagen nachgelegt und dann, aber wenn es irgendwann mal sozusagen ein ganzes Batch im Ganzen rauskommen soll, dann kommen natürlich andere Brennereien mit dazu. Es ist jetzt nicht so, dass wir komplett ausverkauft sind, dann gibt es irgendwie nur 2 Flaschen. Wir warten nicht, bis alles ausverkauft ist und legen dann eine neue Batch nach.
Okay, das heißt, wir bekommen einmal in euren Brennereien dann alle Abfüllungen. Also ihr verkauft euch gegenseitig in euren Shop mit Malts of Germany. Und
auf Messen auch.
Ja.
Und wo bekommen wir es noch? Also seid ihr schon flächendeckend unterwegs in den Shops?
Wir sind in Shops, genau. Also haben wir einen eigenen Online-Shop, den wir mit der Internetseite natürlich aufgebaut haben. Jeder von uns hat in seinem Online-Shop und in seiner eigenen Brennerei die Abfüllungen von den anderen Partnern. Und das ist ja das Schöne eben, ob du jetzt eine Rechnung durch 5 teilst oder sozusagen die Außendienstmitarbeiter mal 5 multiplizierst, hast du sozusagen auch viel mehr Leute, die draußen rumlaufen und dann Malts of Germany im Ganzen anbieten. Wir haben jetzt keine speziellen sozusagen, wir zwingen niemanden alle fünf. Wir freuen uns immer, wenn jemand alle fünf Abfüllungen kauft, aber man kann auch nur eine Abfüllung kaufen, davon sechs Flaschen. Das ist immer dem Fachhändler selbst überlassen. Aber wir haben sozusagen unsere Außendienstmitarbeiter draußen und die sind zwar jetzt in unserem Falle für Sauerländer Edelbrenner unterwegs, aber wenn das Thema Malts of Germany kommt, haben die die fünf parat und empfehlen alle fünf und hoffen, dass dann sozusagen auch das Ganze gekauft wird.
Genau, und wenn ich jetzt rein nur die Infos zu euch haben möchte, hattest du gerade die Homepage angesprochen, maltsofgermany.com. Dort genau. Gibt es einmal den Shop, dort gibt es die Story in kurz, die wir heute in lange erzählen oder die du uns in lange erzählst und einfach auch so ein paar Fakten. Dort kann man dann auch sehen, dass ihr für die Flaschen ein einheitliches Pricing ausgesucht habt.
Das ist bei der Batch Nummer 1 und Batch Nummer 2. Wollten wir das so beibehalten. Es wird natürlich, weil das ist ja abhängig vom Alkoholgehalt auch und natürlich von der vom Aufwand her, wie der Whisky gelagert worden ist. Wenn jetzt jemand einen 12-Jährigen auf den Markt bringen möchte mit 3-4-facher Fasslagerung, dann wäre es ein bisschen unfair oder albern, sozusagen den für den gleichen Preis wie einen 3-5-Jährigen zu verkaufen. Aber wir haben gesagt, Batch Nummer 1 haben wir einheitlich gemacht, Batch Nummer 2, da bleiben wir auch so. Werden aber gucken eben, dass bei Batch Nummer 3, wenn da Unterschiede, Diskrepanzen sind in dieser Lagerung und dem Alter, dass wir das anpassen werden. Aber wird sich alles im Rahmen halten. Das also heißt, sofern das auch von den anderen Brennereien angeboten wird, das ist aber die Frage, ne? Deswegen.
Genau, also wir sind bei 69,50 aktuell noch und kann dann später mal variieren, wenn wir noch ein paar Altersschmankerl vielleicht dazu bekommen oder ein paar Volumenprozente Schmankerl obendrauf bekommen.
Genau.
Okay, das ist nachvollziehbar und insofern ja auch transparent. Möchtest du uns eventuell über das neue Batch so einen ganz kleinen Ausblick geben? Hast du die parat, sodass du uns sagen kannst, wer hat da was rausgebracht?
Ja, sehr gerne. Ich hole sie mir alle mal nach vorne. Ich finde es auch so, ich finde es jetzt schon geil, wie die nebeneinander ausschauen, wenn man diese drei Farben, die fünf Farben nebeneinander stellt. Es ist so, dass wir auch, das hat sich irgendwie so herauskristallisiert, dass zum Beispiel der Syngold auch bei der ersten Batch der einzige war, der leicht rauchig war. Das ist natürlich aber für Dorfköppe, ne? Das ist natürlich kaum wahrnehmbar gewesen. Aber das war sozusagen auch unsere Anforderung, dass wir auch zumindest ein Ganzkorn-Whisky ein bisschen leicht getorft mit ins Spiel bringen. Und das ist auch bei der Batch Nummer 2 beim Single auch. 5 Jahre alt, hat 818 Flaschen rausgebracht, der Hans-Jürgen, und gereift in Tawny Portwein und Bourbonfässern. Das ist natürlich eine ganz feine, also ich könnte jetzt die Verkostungsnotizen durchlesen, aber das sind auch alles Informationen, die jetzt demnächst auch im Internet stehen werden. Ich hoffe, ab morgen.
Und wir möchten ja nur den Ausblick geben und spannend bleiben, wie du das vorhin schön gesagt hast.
Genau, weil Stonewood hat sich nur das Typ angepasst. Ansonsten ist das immer noch, das ist das Schöne. So, wir hatten ja bei der Prova letztes Jahr das präsentiert und dann hatte man wirklich diese Reihe, die aufeinander sozusagen gustatorisch aufgebaut ist. Und dann habe ich den Kanzler, das ist immer das auch Lustige, wenn wir zusammen irgendwie auf einer Messe sind, dass man sich ja natürlich immer ein bisschen foppt. Ne? Und dann habe ich den Gregor zugehört, wie der sozusagen uns vorgestellt hat. Am Anfang war die Steffi mit dem Spicy, dann kamen wir als Fruity, dann kam Syngold mit Nine Springs mit Masala-Fasslagerung als Sweetie, dann kam Syngold mit Petey und dann stand er da und so, wie soll er seinen eigenen nennen? Ne? Das ist auch so eine ganz komische Geschichte. Das ist so, wenn du über deinen eigenen Whisky redest und die Kollegen stehen da neben, dann hat er ihn einfach The Bomb genannt. Ne? Das ist natürlich auch jetzt ein Knaller, weil genau. Jason, genauso haben wir auch reagiert.
Und, aber, okay, the bomb, ja.
The bomb. Aber das ist immer das Spannende. Man ist ja unter Kollegen. Man hat ja eigentlich mehr Spaß, als man das sich da irgendwie gegenseitig vergleicht. Und deswegen bei Batch Nummer 1 ist der Stonewood immer noch geblieben, obwohl jetzt die Batch Nummer 2 rausgebracht haben. Ganz spannend ist bei der Abfüllung von Bernd Ebrecht. Der hat sich wirklich auf frische Eiche konzentriert und 2 verschiedene Sorten Eiche unbehandelt und das ist der Knaller. Hätte man nicht erwartet. Also ich habe es probiert und ich dachte mir, das ist doch irgendwas ist da nicht richtig so. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu probieren. Bei Steffi haben wir einmal eine Bourbon-Fasslagerung Oloroso Sherry Cask mit 695 Flaschen, 6 Jahre alt, auch ein ganz spannendes Produkt. Und so ist das, dass es da kein kein Vorreiter gibt, da gibt es keinen, wo man sagt, so der ist besser. Ne? Also jeder hat seine Lieblinge. Und das hat auch die Batch Nummer 1 gezeigt. Mit der Batch Nummer 2 haben wir in dem Sinne ja noch nicht so viel ausprobieren können oder Erfahrung sammeln können. Aber Batch Nummer 1, ich war teilweise mit diesen 5 Abfüllungen an 3 verschiedenen Tagen in 3 verschiedenen Lokalitäten und du hattest jeden Tag einen anderen Favoriten. Das ist echt, ne, verrückt.
Wird es immer bei Single Malt bleiben oder werdet ihr ein Rye oder irgendein Grain oder irgendetwas reinbringen?
Also vorerst wird es bei Single Malt. Malts of Germany wird bei Single Malt bleiben, so, ja.
Sehr, sehr schön. Und du hast vorhin erwähnt, auch ein Zielrichtung ist natürlich irgendwann international zu gehen. Ich weiß, ein paar von diesen Brennereien haben gute Connections von euer Partner nach China hin. Welche Zielrichtung habt ihr euch international zu bewegen? Werdet ihr bald in Schottland zu finden sein?
Wir würden uns freuen. Das ist ja, also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, weil das ist ja auch das, was wir, das ist ein bisschen der Verband Deutscher Whiskybrenner, wo wir auch angehören. Das ist ja eben ein eingetragener Verein und das ist auch natürlich schwierig, sozusagen das alles, die ganze Kapazitäten, die man da hat, auch auf die Straße zu bringen. Und es ist aber so, dass wir durch den VDW wissen, was Deutscher Whisky kann. Und wenn man sich darüber austauscht, wenn man sich mit Kollegen trifft, das ist immer ein schönes Zusammen. Und wir hoffen, dass mit Malts of Germany eben dieses Ganze, das Leidenschaft, das Wissen auch, die Erfahrung, die wir ja eigentlich als Kornbrenner haben, also destillieren können wir ja, ne, dass wir das wirklich in Verbindung auf dem Thema Whisky gebunden auch in die Welt bringen können und dann auch nach Schottland, wenn es einen Importeur gibt, der die Eier hat, zu sagen, so Freunde, jetzt kommt aber was Dickes aus Deutschland. Aber es ist natürlich auch spannend, erstmal, also klar, Europa, die Anrainerstaaten, ob es jetzt irgendwie auch China ist, also jeder, der Interesse hat, weil wir sind der Meinung, je schneller und besser wir den deutschen Whisky international präsentieren oder positionieren, es ist egal, ob es Malts of Germany ist, ob es die großen Brennereien sind, die auch das nötige Kleingeld haben, St. Kilian oder Sliers. Also wenn die Leute wahrnehmen und auch sozusagen auch von den Top-Adressen wahrgenommen werden, dann guckt man nach Deutschland und dann kommt man an Brennereien, die alle hier vorhanden sind, nicht mehr dran vorbei. Ne? Das ist dann immer so ein, deswegen ist das so, meine Meinung ist, wir haben da gar kein Problem, sich über einen Kuchen zu streiten, weil den müssen wir erstmal backen, damit man sich die Stückchen aufteilt. Ne? Erstmal müssen wir gucken, dass wir ein bisschen Marktanteile von den Großen abkriegen. Wenn es gerade die Schotten trifft, gut. Ne? Passiert.
Ich würde das jetzt nicht so von der Hand weisen, denn Thomas weiß das. Ich weiß nicht, inwiefern man über die Jurymitglieder schon ganz genau berichten kann, aber wir hatten auf jeden Fall beim German Whisky Award auch einen Juror aus Schottland mit dabei, der nicht ganz unbedarft war im Thema Whisky und der doch bei der ein oder anderen Verkostung dann sehr wohlwollend oder sogar sehr positiv überrascht so genickt hat. Und ich glaube, wir bekommen nach und nach auf der Welt auch ein Gesicht und wir bekommen auch nach und nach auf der Welt mit Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, wow, jetzt müssen wir aber aufpassen.
Die Deutschen kommen. Das ist das Ziel. Da bin ich ganz ehrlich, Marc, da bin ich hundertprozentig überzeugt von. Weil ich sage das immer gerne, ich bin ein bisschen fußballaffin, ich sage das immer auch gerne bei unseren Besichtigungen und Tastings, ich sehe Deutschland wie so ein Fußballstar. Wir sind so ein Talent, haben sehr viele, sehr gute Voraussetzungen. Wir müssen nur die richtigen Entscheidungen treffen. Und irgendeiner wird die richtigen Entscheidungen treffen. Ne? Klar, bei Fußballern, wenn du Pech hast, du bist 14, dann kommen irgendwann Drogen, Frauen, Alkohol. Du kannst auch absacken, ne? Oder wenn du durchdrehst oder sowas. Und dann, ne, aus einem Talent kann nichts werden. Aber wir haben so viel Potenzial, wir haben so viel Know-how, wir haben so viele Leute, die mit Leidenschaft, ob es irgendwie zwei, ne, Brüder sind, die Whisky machen oder ob es irgendwie eine große Brennerei ist, die sich irgendwie Equipment irgendwo anders herkauft und dann selber aber trotzdem den deutschen Whisky nach vorne peitscht. Alle haben ihre Berechtigung. Jeder hat sich was dabei gedacht und das wird nicht ungesehen werden. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Das ist so, wie seit 10 Jahren der VDW in Deutschland daran arbeitet, ein Qualitätsmerkmal zu werden für den deutschen Whisky, ist es natürlich international, global noch ein viel größeres Stück Arbeit. Und wir hoffen, ein Teil davon zu sein. Ne?
Ich glaube natürlich auch, dass wir uns das, das ist jetzt mal so ein kritischer Satz aus meiner Sicht, ich denke halt, wir zerreden uns unseren Whisky auch ganz oft und wir haben das Thema wie bei der Nationalmannschaft auch, ja, spielt sie gut, dann alle yippie-yay, spielt sie gerade schlecht, dann sollten wir eigentlich aufhören, Fußball zu spielen und wir hören dann alles auf, was damit zu tun hat. Und wenn einer, der früher eigentlich ja, ein klassischer Schottentrinker war, der Scotch Whisky geliebt hat und der hat mal was Deutsches probiert und das war vielleicht nicht ganz seins oder du bist mit Sicherheit da auch mit der Meinung, wir hatten natürlich auch zu Beginn vielleicht in der einen oder anderen Brennerei, die es schon nicht mehr gibt, Startschwierigkeiten, auch geschmacklicherseits. Es hat sich herstellungstechnisch das eine oder andere verändert, um, ja, sage ich mal, einen internationalen Standard irgendwo auch zu bekommen. Und das wird aber immer irgendwo totgeredet. Und andere Nationen, die schaffen das, die machen eine einzige Distillerie in ihrem Land und die geht bam, absolut viral, sind auf 150 Märkten der Welt verfügbar, wissen gar nicht, wie sie ihr Zeug produziert kriegen sollen. Und ja, wenn bei uns einer mal irgendwie sich einen kleinen Fehltritt erlaubt oder vielleicht nicht ganz meinen Gaumen trifft, dann ach, den deutschen Whisky, den kannst du nicht saufen. Also
ja,
das,
ja. Ja? Das ist genau so. Das ist das typisch Deutsche eben. Ne? Und das ist ja auch das, was man sehr oft hört, so also von typischen Schottisch-Trinkern, ein deutscher Königs. Da haben die irgendeinen getrunken, der mal nicht gut war. Also ich habe ganz viele Schotten und Iren und also wirklich, ich kann es auch gar nicht, mittlerweile finde ich es ein bisschen leid, das auf Nationalitäten zu begrenzen, ne? Weil das ist ja, ich finde es immer das Schöne, wir bieten hier ein, zwei Termine bei uns in der Brennerei International Blind Tasting und das ist wirklich so, das ist die Creme de la Creme und da bin ich ganz d'accord, da kommst du hin und auch egal, was für eine große Klappe jemand hat, der Whisky trinkt, der geht meistens klein mit Hut raus, weil der ne, geht von seinem erlernten Wissen, was er sozusagen sich durchlesen, gucken und von extern irgendwie eingetrichtert bekommen hat, an die Sachen ran. Und hier muss er sich alleine auf seine Erfahrung zusammen, also verlassen und auf seine Nase, auf seine Augen. Und dann wird sozusagen der Lieblingswhisky, der als 12-jähriger Schotte dargestellt wird, am Ende ein 3-jähriger Deutscher. Und das ist dann eben, ja, das zeigt einfach nur, wir können es. Ja, wir können es nicht so gut in Deutschland verkaufen, deswegen auch der Blick auch ein bisschen in den Export, weil die deutschen Kunden sind gefühlt die schwersten. Also die zu überzeugen, das kostet sehr viel Kraft, weil man immer so voreingenommen ist.
Das mit dem Blind Tasting kann ich auch nur unterstreichen. Auch das war für mich eine der spannendsten Erfahrungen beim German Whisky Award.
Das war auch schon harter Tobak, den er hatte, so, ja.
Bei über 100 Whiskys, wo man nicht wirklich weiß, also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und habe wenigstens eine Richtung vorgegeben, ja, oder ich weiß, es geht um eine Fassart, dann kann ich mir vielleicht schon ein bisschen was drunter vorstellen. Wir hatten ja aber eigentlich nur die Flights, die irgendwo eine kleine Richtung vorgegeben haben. Und interessant für mich war wiederum dann, als wir dann ganz, ganz am Ende des Tages gesehen haben, was wir verkostet haben und man konnte sich aus den Gedanken irgendwie, ja, in Flight Nummer 3, die Nummer 4 hat mir gut gefallen oder der und der hat mir schlechter gefallen, war ich völlig überrascht, welche Produkte mir blind mehr oder dann auch sogar weniger geschmeckt haben, die für mich in meiner Beurteilung dann ohne Etikett, ohne Geschichte drumherum, ja, ganz anders auf der Zunge lagen oder die vielleicht halt auch tagesformabhängig nicht ganz so meins waren oder eher meins. Aber das ist schon definitiv so. Ich hatte den ein oder anderen Deutschen schon in irgendeiner anderen Flasche mal mit dabei für die Leute, die sagen, ja, das aus Deutschland kann man alles nicht trinken. Ja. Und lässt die dann probieren und ach ja, klasse, da hier bin ich halt zu Hause, sage ich, ja genau, hier bist du zu Hause, das ist ein deutscher Whisky.
Ja, und das ist eben so ein Punkt, so ein bisschen so auf das Thema Malts of Germany, das ist ein Punkt, über den ich gar nicht so gerne rede, weil das hört sich scheiße an, weil das möchte ich niemanden unterwerfen, heißt das, also ich möchte das niemanden von jemandem behaupten, der das machen würde, aber deswegen sitzen wir zu fünft und probieren die Whiskys aus, weil wir möchten natürlich verhindern, dass irgendeine Brennerei auf die Idee kommt, weißt du was, wir verkaufen Malts of Germany einfach ein Fass, was wir nicht loskriegen, weil es eben nicht gut ist. Ne? Weil es gibt gute und es gibt weniger gute, es gibt schlechte und es gibt super Whiskys. Ne? Und wir möchten aber schon, das, was bei Malts of Germany abgefüllt wird, soll gut sein. Und deswegen ist gar nicht, es ist immer spannend zu sehen, wo das herkommt, aber für jemanden in Japan zum Beispiel oder auch schon in Holland, der kennt Thousand Mountains nicht, der kennt Zingold nicht, den kennt, der wird den Whisky probieren, der muss gut sein und dann wird er sich erstmal informieren. Das geht nicht andersrum. Und deswegen muss diese Wahl in der Flasche schon exorbitant gut sein. Weil das ist das, wie du meinst. Du hast eigentlich nur eine Chance, weil die Leute, ne, da gibt es so Whiskys vor 20 Jahren, die auf den Markt kamen. Wenn man das jetzt probiert, dann denkt man so, das hat ja nichts mit Whisky zu tun. Ne? Aber das ist auch wie in Schottland und Irland. Du hast gute und schlechte. Ich habe 30-jährige Schotten getrunken, da dachte ich mir so, okay, so viel Geld würde ich dafür jetzt nicht ausgeben, ne? Aber hat alles seine Berechtigung. Gibt es überhaupt einen 30-jährigen Deutschen? Ich glaube nicht, ne? Also ich habe noch von keinem gehört.
Blauer Maus gab es einen.
Habe ich mir jetzt auch gedacht. So, ja, das ist der Einzige, der dann so... Sorry.
Wir hatten ja in der vergangenen Episode einen anderen neuen deutschen unabhängigen Abfüller bei uns. Wir hatten die Jungs von 16 States bei uns. Was denkst du denn jetzt persönlich, vielleicht nicht mal als Malts of Germany, sondern einfach du als Thomas über diese unabhängige Geschichte? Also ist es so, dass unser schlechter deutscher Whisky auf unserem kleinen deutschen Markt, also kann der nur zwei unabhängige Abfüller vertragen und ist das jetzt abgegrast? Oder siehst du da einen Trend, der vielleicht in den nächsten Jahren kommt? Und ist für euch 16 States jetzt schon eine Art Konkurrenz oder ist es da dann auch so, dass ihr sagt, nee, das ist auf Augenhöhe Partner, wir haben ein Ziel?
Das ist eher so, wie du es gerade gesagt hast. Das ist für mich persönlich, am Anfang hatte ich damit echt sozusagen, wo ich machte, ach fuck, weißt du, so baust gerade so seit einem Jahr im Geheimen so deine Idee auf und so, bist auch ganz diskret, weil du Angst hast, dass da irgendeiner dir die Idee vielleicht klaut, dann legst du das alles in die Wiegschale und dann ist da jemand, der dann auf jeden Fall die gleiche Idee hat und dann ist er auch im VDW und hat so die gleichen Kontakte. Und ich bin aber auch hier ein sehr emotionaler Mensch. Also das ist auch so von mir, ich muss da sozusagen auch immer mit Leuten darüber reden, aber ich mache da kein Geheimnis draus, weil das ist, war aber ein ganz kurzer Gedanke, wo ich mir dachte, Mist, ärgerlich, ja, ich dachte, wir wären sozusagen die Einzigen auf dem Markt, aber es ist ganz ehrlich total albern und es ist auch genauso, das ist ganz sicher nicht der Erste, also wir sind vielleicht die ersten Zweien, also wir sind ja nicht die, wir haben ja das Rad nicht neu erfunden. Ja, das ist so. Wir haben aber die Idee, die Strategie. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob einer von euch hat auch schon mal einen deutschen Whisky, meine ich, rausgebracht. Und ich glaube, der Kollege von, wie heißt nochmal der Kollege, jetzt habe ich den Namen vergessen, der bei St. Kilian früher war, der hat auch mal einen deutschen Whisky, ne? Pat Hock, genau, Pat Hock war das, ja. Glaube ich. Ne? Das glaube ich auch mal an dort. Deswegen, das ist okay, aber wir haben da echt Bock drauf, das über die Jahre sozusagen nach vorne zu bringen. Und genauso wie Tim, ne, mit 16 States, das ist auch ein geiler Name, ne? Also muss man auch hinterblicken, auch für den Export, 16 Bundesländer, aber die machen das genau richtig und am Ende, das hilft ja alles im deutschen Whisky, das hilft ja sozusagen, wie man sich entwickelt, die haben eine andere Strategie, also das sind eben keine Brenner, ne? Das sind eben wirklich mehr, die gehen mehr in die Richtung unabhängiger Abfüller als wir, aber wir haben das gleiche Ziel. Und dementsprechend mache ich mir da gar keine Gedanken. Also ich mag den, das ist ein super sympathischer Typ. Wir haben uns das letzte Mal auf der Jahreshauptversammlung kennengelernt. Ich habe es leider verpasst, als der hier gewesen ist, eine Brennerei, da war ich unterwegs. Aber ansonsten, ja, man wird sich irgendwann mal zusammensetzen und gucken, was können wir vielleicht sogar gemeinsam machen. Ne?
Der 16 Malts of Germany oder so ähnlich.
Warte mal.
Ich muss ihn aufschreiben. Eine letzte Frage von mir aus jetzt, Thomas. Sollen wir auch euer Flaschen sammeln? Werden sie einen Sammlerwert haben in 10, 15, 20 Jahren? Was denkst du?
Gehe ich schwer davon aus, ja. Ist zwar nicht das, warum wir das machen, weil das sage ich auch für unsere Brennerei, wir machen Whisky zum Trinken, ja. Aber ich gehe mal davon aus, das habe ich auch immer gesagt, so Batch Nummer 1, wo wir bereits wussten, dass wir die Etiketten anpassen werden, das wird auf jeden Fall Sammlerwert haben, ja.
Danke.
Gerne. Ja. Vielen Dank für eure Daten, für die tollen Fragen. Ist immer eine tolle Runde mit euch.
Ja, mit dir auch.
Wir hätten ja schon wieder noch Fragen und Antwortmaterial für mindestens noch mal eine Episode. Was heißt das? Wir werden uns in absehbarer Zeit wahrscheinlich dann auch noch mal sehen und hören und schauen, was es Neues gibt. Und ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall für euer Baby ganz, ganz viel Erfolg. Und von ganzem Herzen wünsche ich dem Projekt, nee, das ist ja kein Projekt mehr, sondern das ist ja schon was, ja. Ich wünsche Malts of Germany, was richtig Geiles, dass das richtig einschlägt, dass das vielleicht sogar international einschlägt. Und vielleicht müssen wir es mal wieder von hinten durchs Auge irgendwie dann erkennen als Deutsche, wenn dann einer aus dem Ausland kommt und sagt, wow, bei euch gibt es doch dieses geile Zeug, das gibt es doch bei uns hier nur ab und zu, hier Malls of Germany. Vielleicht muss es so rumgehen, dass wir unsere eigenen deutschen Fans an unsere Produkte ranbekommen. Dafür arbeiten wir, dafür arbeitet Jason, dafür arbeite ich, ihr als Malls of Germany, der VDW. Und wenn ich gerade vom VDW spreche, vielleicht noch ganz kurz, ich denke, Malls of Germany wird man auch bekommen vom 3. bis 4.5. bei Schrammel in der Steinwald-Brennerei. Dort ist das Festival des deutschen Whiskys. Dort gibt es in Erbendorf in der Oberpfalz ja ein Festival, eine Messe, alles Mögliche zu verkosten. Es gibt dann am Freitag gibt es schon die Preisverleihung zum German Whisky Award.
Ich glaube, am Samstag ist die.
Dann am Samstag. Ja. Und es gibt alles Mögliche zu trinken. Es gibt euch als Brennerei, es gibt euch als Malts of Germany, also wer Bock hat auf deutschen Whisky, wen wir heute vielleicht sogar überzeugen konnten, mal was Deutsches zu probieren, wer das vorher noch nicht gemacht hat, sich noch nicht getraut hat, das ist eure Adresse, schaut dort mal vorbei und absolut bei uns richtig. Hört ihr dann wieder rein.
Sehr cool, ja danke. Darf ich kurz vielleicht eins noch was sagen? Weil ja, vielen Dank erstmal für euren für die netten Worte. Auch für den VDW-Festival ist super, kann ich Ihnen empfehlen. Also ich weiß, dass der Gregor sich da echt in die, also der hat sich in die Arbeit geschmissen. Es gibt einen Barbecue-Weltmeister, der da grillt vor Ort. Es gibt einen Überraschungsauftritt, ich weiß noch nicht von wem, mal gucken. Aber auf jeden Fall ist da einiges an Rahmenprogramm geboten. Und eins ist mir noch wichtig, ich wollte euch beiden mal danken. Ich finde auch, was ihr macht, bringt den deutschen Whisky ganz weit nach vorne. Es ist vielleicht noch nicht die Reichweite, die global reicht, aber das sind so die ersten Schritte. Ich finde, es braucht immer mutige Pioniere, die dann eben sowas mal anpacken. Ich meine, ihr macht das ja auch privat, ihr macht das heute, zur, ne, was haben wir, fast abends schon.
Ist es abends.
Ist das eigentlich nicht zu unterschätzen, was ihr da für Energie reinsteckt. Und erstmal danke von mir, von uns als VDW, danke von als Malls of Germany, wünschen euch auch weiterhin viel Erfolg. Und ich hoffe, dass auch die Leute auch alle euch pushen und dann irgendwie auch weiter irgendwie liken. Und wie gesagt, ich bin mal froh, wir sind ja alle blutjung, ne? Wo wir alle in 10, 15 Jahren sitzen werden.
Vielen herzlichen Dank für die Worte. Man kann es sehen, ich habe gerade ein bisschen Pipi in den Augen.
Hör doch auf!
Jason, vielleicht wäre es jetzt Zeit für einen kleinen Werbejingle, dass wir uns die Tränen aus den Augen wischen können. Und dann geht's weiter mit uns, Jason. Dir, lieber Thomas, ganz liebe Grüße an deine Mitstreiter und vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute.
Gerne. Ich trinke noch einen und auf die Freundschaft.
Auf die Freundschaft.
Hallo, liebe Whisky-Freunde. Hier ist der Andreas von St. Kilian Distillers. Wir laden euch am 29. Juni zu unserem zweiten St. Kilian Whisky Festival ein. Neben kostenfreien Destillerietouren, Tastings, musikalischer Unterhaltung, Foodtrucks gibt es zudem auch kostenfreie Shuttlebusse zu unserer Bunker City, unseren Lagerhäusern in den NATO-Bunkern. Wir freuen uns auf euer Kommen. Checkt einfach mal www.stkiliandistillers.com und bucht eure Tastings. Bis bald, macht's gut.
Wow, Marc, das war nicht wenig, was wir gehört haben über Malts of Germany. Und das war echt cool, was Thomas alles erzählt hat. Wir haben auch einen Gast für nächsten Monat. Wer ist das nun?
Jawohl, wir beschäftigen uns, tada, natürlich wieder mit deutschem Whisky. Wir gehen zur Brennerei Penninger und haben dort den Chef hinter der ganzen Geschichte bei uns. Der Stefan Penninger wird uns etwas über seine Brennerei, über seine Produkte erzählen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe schon mal ganz zu Beginn, als es dann Penninger Whisky gab, was verkostet, als es noch nicht mal wirklich eigen war. Und bin bin wirklich gespannt auf die Geschichte und was wir dann dort erfahren werden. Ja, für mich war es heute auch mega interessant. Mods of Germany, ich denke, gekommen, um zu bleiben. Das wird auch eine Größe werden hier für unseren Markt und hoffentlich für die ganze Welt. Und wenn es euch interessiert, wie es mit dem deutschen Whisky weitergeht, dann bleibt uns gewogen. Schaltet ein beim nächsten Mal hier bei Made in Germany, der Whisky Podcast.
Oder wir sehen uns dann bei Stonewood bei der Festival Deutscher Whiskys. Bis dahin, ich bin der, der mit der Kamera durch die Gegend läuft. Ciao.
Ciao.